Deutschlandfunk. Hintergrund.
Chronologie der Pandemie. Ein Monat nach den ersten Corona-Todesfällen in Deutschland. Eine Sendung von Vivien Leue und Moritz Küpper.
Die Ostertage stehen vor der Tür. Familien haben Urlaub. Für die nächsten Tage soll das Wetter allerorts frühlingshaft und sonnig bleiben. Es ist, das weiß auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine besondere Zeit.
Ostern, das ist für Millionen von Christen der Kirchgang. Das ist der Ostersonntag mit der ganzen Familie. Vielleicht ein Spaziergang, Osterfeuer. Das ist für viele ein kurzer Urlaub an der See oder im Süden, wo es schon wärmer ist.
So Merkel in ihrer wöchentlichen Videoansprache.
Normalerweise, aber nicht in diesem Jahr. Wir alle werden ein ganz anderes Osterfest erleben als je zuvor.
Denn Picknicken beispielsweise ist verboten. Genauso wie Gottesdienste, das Treffen mit Freunden, der Kurzurlaub. In Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland mit dem ersten Corona-Bußgeldkatalog, werden bei einem Picknick 250 Euro Strafe fällig. Die Verabredung zum Fußballspiel, im Park oder im Verein, kosten 1.000 Euro. Es sind diese Beträge, Verwaltungsvorschriften, die zeigen, Deutschland ist im Ausnahmezustand. Und zwar schon seit mehreren Wochen.
Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Und auch so schlimm.
Ich habe den Golfkrieg miterlebt. Ich habe die Ölkrise miterlebt. Ich habe einiges miterlebt. Aber in der Form habe ich es noch nicht erlebt. Und vor allen Dingen so plötzlich.
Wir brauchen Hilfe. Schnell. Sonst haben wir hier tatsächlich Pleiten.
Seit ein paar Wochen ist das Land ein anderes. Bestimmen Vokabeln wie Kontaktverbot, Ausgangsbeschränkungen und Shutdown die Debatte. Der Grund? Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, jener Erreger, der weltweit Auslöser für die Lungenkrankheit Covid-19 ist. Aus der chinesischen Stadt Wuhan, wo Ende 2019 der erste Fall gemeldet wird, verbreitet sich das Virus. Die erste Infektion in Deutschland wird Ende Januar in Bayern bestätigt, doch zum Corona-Hotspot wird der Landkreis Heinsberg in NRW. Dort informiert Landrat Stefan Pusch Ende Februar über die ersten Corona-Fälle.
Wir haben den Krisenstab einberufen. Wir haben erste Maßnahmen verfügt, um eine mögliche Ausbreitung dieses Virus entgegenzuwirken.
Schulen und Kindergärten werden geschlossen, vorerst für ein paar Tage.
Ich denke, diese Situation erfordert von uns allen etwas Disziplin. Aber wir sollten auch nicht in Panik verfallen.
Innerhalb der nächsten Wochen wird aus dem bis dato eher unbekannten Landrat Pusch eines der Gesichter des Kampfes gegen die Corona-Krise. Und aus Heinsberg, jenem kleinen Landkreis mit rund 250.000 Einwohnern nördlich von Aachen, der Ort in Deutschland, der fast in einem Atemzug mit dem chinesischen Wuhan genannt wird. Seit nunmehr 5 Wochen ist die Region wie abgeriegelt. Wohl ausgehend von einer Karnevalssitzung im Ort Gangelt verbreitet sich das Virus besonders schnell und stark. Der Bürgermeister der Gemeinde Gangelt, Bernhard Hohlen, schildert Anfang März am Telefon.
Alles ist zurückgefahren. Dadurch, dass die Kinder zu Hause sind, merkt man wirklich einmal, dass der Straßenverkehr weitaus weniger ist, dass viel weniger Menschen in den Geschäften sind.
Unterdessen breitet sich das Virus in Nordrhein-Westfalen aus.
2. März, 92 Infizierte. 4. März, 172.
Diese Zahlen klingen erst einmal harmlos. Virologen warnen jedoch schon vor dem exponentiellen Wachstum, sprich die Zahl der Infizierten erhöht sich aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr rasend schnell.
6. März, 324. 8. März, 484.
Vor einem Monat, am 9. März, dann die Nachricht. Im Universitätsklinikum Essen stirbt eine 89-jährige Frau an dem Virus, fast zeitgleich ein Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Es sind die ersten registrierten Corona-Todesfälle in Deutschland. Der Heinsberger Landrat Pusch informiert.
Ich habe Ihnen die traurige Mitteilung zu machen, dass heute eine menschliche Person, 78 Jahre alt, aus Gangelt verstorben ist. Ich denke, dieser Fall zeigt wieder, dass insbesondere Personen mit Vorerkrankungen, ältere Personen, besonders betroffen sein können.
Tags drauf, am 10. März, wird das Krisenmanagement der nordrhein-westfälischen Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, auch öffentlich sichtbar, werden erste Maßnahmen verkündet.
Im Mittelpunkt unserer Maßnahmen muss daher der Verzicht auf Großveranstaltungen stehen. Und deshalb war es sehr hilfreich, dass Bundesminister Spahn sich dafür ausgesprochen hat, dass alle Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern abzusagen sind.
Das Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wird zum ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte März, sind viele Großveranstaltungen schon abgesagt oder verschoben. Wenige Tage später werden Messen in Nordrhein-Westfalen komplett verboten, bis mindestens Mitte April. Viele Wirtschaftsbranchen trifft das hart. Nicht einmal 3 Wochen nach den ersten Virusfällen im Kreis Heinsberg stehen Messebauer, Dienstleister, Taxifahrer und Hoteliers den Entwicklungen ohnmächtig gegenüber.
Im Brauereiausschank am Zoo in Düsseldorf, kurz Batz, steht Thomas Demske hinter der Theke und blickt auf den halbvollen Gastraum.
Das erste Mal merkte ich wirklich Anfang März. Da haben wir es wirklich an einem umsatzstarken Tag wie Montag gemerkt, dass wir nur noch die Hälfte an Umsatz hatten.
Jetzt, Mitte März, sagen viele Seniorenstammtische ab, die Messegäste fehlen. Gastronom Demske hofft, dass Restaurants wenigstens nicht ganz geschlossen werden, wie es zu der Zeit in Belgien oder Italien schon passiert ist.
Gerade jetzt, wo die auch darüber nachdenken, dass die Europameisterschaft um ein Jahr verschoben wird. Das sind natürlich alles Einnahmen, die einkalkuliert sind.
Ähnlich geht es Hotelier Otto Ley. Wenige Minuten vom Batz entfernt betreibt er das Hotelhaus am Zoo. Seit fast 40 Jahren.
Ja, die aktuelle Situation ist sehr kritisch. Sie ist massiv gefährdend für das Unternehmen, da mindestens 70% storniert worden sind.
Andernorts ist da die Sorge zur gleichen Zeit, Mitte März, noch nicht so groß.
Hi. Hallo. Zum Gruße. Alles gut?
Mal mit Krücken oder Rollator, mal langsam zu Fuß. Aber alle gut gelaunt treffen die Mitglieder der Seniorenunion Troisdorf, einer Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis, zur Mitgliederversammlung ein.
Ich gebe mal nicht die Hand, ja?
Wir machen das so.
Die Knöchel klopfen auf die grüne Tischdecke, neben einer gelben Serviette und vor der dicken Sahnetorte. Während aus Berlin die Nachricht kommt, dass der CDU-Sonderparteitag Ende April, auf dem die Machtfrage in der Kanzlerinnenpartei geklärt werden soll, auf unbestimmte Zeit verschoben wird, treffen sich hier 22 ältere Menschen, alle in der Corona-Risikogruppe, weil über 60 Jahre alt, und machen sich wenig Sorgen.
Man muss sich nicht unbedingt die Hände geben.
Ich gehe nicht zu Großveranstaltungen und das macht mir keine Sorgen.
Die Zahl der Infizierten in NRW steigt derweil weiter rasant.
14. März 1636, 18. März 3.838.
Das Coronavirus ist aber längst nicht mehr nur auf NRW beschränkt. Alle Bundesländer sind mittlerweile betroffen und uneins darüber, welcher Weg jetzt gegangen werden muss. Wer reagiert wann und wie? Es ist diese zentrale Frage, die den März dominiert, die sich an alle politisch Handelnden richtet, die zu einer nie gekannten Prüfung des demokratischen Systems wird, Fragen an die föderale Struktur aufwirft und zu einem politischen Wettstreit der anderen Art führt. Wer ist der beste Krisenmanager? Wer macht was zuerst und verkündet es auch möglichst schnell? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU.
Wir sind am Beginn einer Pandemie offensichtlich weltweit. Das verunsichert. Und genau deshalb sind wir heute hier. Wir wollen mit Sachinformationen Unsicherheiten abbauen.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU.
Corona hat unser Land fest im Griff. Wir haben alle in den letzten Tagen viel getan. In Deutschland, aber auch in Bayern.
Oder eben der christdemokratische NRW-Ministerpräsident Laschet, der nun scheinbar vor dem Hintergrund der offenen Machtfrage in der Union mit Söder aneinander gerät.
Am Freitag, 13. März, kommt es zu einer weiteren tiefgreifenden Maßnahme.
Wir haben es mit einer sehr ernsten und komplexen Bedrohung zu tun,
stellt Armin Laschet an diesem Nachmittag klar und verkündet für sein Bundesland:
Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden durch das Vorziehen des Beginns der Osterferien ab sofort geschlossen,
sagt Laschet. Bereits am frühen Morgen war allerdings Bayern vorgeprescht, hatte Söder die gleiche Nachricht verkündet. Damit sich Schulen und Familien in NRW auf die wochenlangen Schließungen einstellen können, gibt es eine 2-tägige Übergangsfrist.
Das Friedrich-Rückert-Gymnasium in Düsseldorf nutzt die Zeit, um den unteren Jahrgängen noch schnell die schuleigenen iPads auszugeben. Eine Gruppe von 6-Klässlerinnen steht vor dem Schulgebäude an einem geöffneten Fenster. Ja, eine provisorische Ausgabestelle, die für ausreichend Abstand sorgt. In der Schule herrscht noch geschäftiges Treiben. Rektorin Pietzko muss viel organisieren, bevor das Kollegium ins Homeoffice geschickt wird. Das Gymnasium arbeitet mit einer eigenen Schulcloud. Es gibt virtuelle Klassenräume. Schüler können Fragen posten oder Dateien hochladen. Das hilft der Schule nun.
Jetzt werden alle Lehrer die Schüler halt über diese Online-Plattform mit Lernmaterialien versorgen. Wir haben ja auch Zugriff auf Lernvideos, die angeschaut werden können dann zu Hause.
Fast zeitgleich zu den Schulschließungen in NRW machen viele Staaten in Europa und Übersee ihre Grenzen dicht. Der weltweite Flugverkehr bricht ein, Urlauber sitzen fest. Am Düsseldorfer Flughafen ist es an diesem Wochenende, Mitte März, gespenstisch still. Nur an ein paar geöffneten Reiseschaltern stehen Menschen mit zum Teil sorgenvollen Gesichtern.
Ich bin für eine Dienstreise hier und kann jetzt nicht mehr zurück in die Türkei reisen.
Ähnlich geht es tausenden Deutschen andersherum. Sie sitzen in ihren Urlaubsorten fest, wissen nicht weiter. Die Bundesregierung startet eine Rückholaktion aus 57 Ländern, die bis heute andauert. Hierzulande locken Mitte März die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings die Menschen nach draußen. Die Parks sind voll, in den Cafés sitzen Gäste dicht an dicht. Im Bundeskanzleramt beobachtet man das mit Sorge und geht in einem außergewöhnlichen Schritt an die Öffentlichkeit.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Knapp 13 Minuten lang versucht Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache die Bevölkerung zu mahnen.
Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen.
Der Hintergedanke der Politik, staatliche Ausgangsbeschränkungen sollen verhindert werden. Man wolle sich die Situation anschauen und 4 Tage später am Sonntag in einer Schalte mit den Ministerpräsidenten bewerten.
Doch im Wettlauf um den besten Corona-Krisenmanager prescht Bayerns Ministerpräsident Söder 2 Tage später am Freitag erneut vor.
Ich und wir können nicht verantworten zu warten. Jede Infektion, jeder Tote ist zu viel. Deswegen warten wir nicht auf endlose Abstimmungen in endlosen Sitzungen und Gremien, sondern wir treffen die Entscheidung aufgrund der gesetzlichen Grundlage, die wir in Bayern haben, als Staatsregierung und handeln.
Er verhängt Ausgangsbeschränkungen, bayernweit. Das Saarland sowie einzelne Kommunen, beispielsweise in NRW, ziehen nach. Ein Affront gegenüber den anderen Ländern, weshalb es in der gemeinsamen Schalte am Sonntag zwischen Söder und Laschet auch gekracht haben soll. Nach dem Treffen tritt Laschet dann als Erster vor die Presse.
Und um alle Menschen zur Vernunft zu bringen, braucht es aus meiner Sicht weitere, strengere Maßnahmen und ein gemeinsames, geschlossenes Vorgehen von Bund und Ländern.
Der Begriff des Kontaktverbots ist geboren.
Nach unserer Einschätzung ist nicht das Verlassen der Wohnung die Gefahr. Die Gefahr ist der enge, unmittelbare soziale Kontakt. Meine Überzeugung, Kontaktverbote sind im Vergleich zu einer Ausgangssperre für die Unterbrechung von Infektionsketten verhältnismäßiger, zielgerichteter und besser zu vollziehen.
Die infizierten Zahlen in NRW wachsen derweil weiter, wenn auch etwas langsamer.
24. März, 8.745. 28. März, 12.744.
Gleichzeitig entwickeln sich außerhalb der Politik Zweifel, ob all diese Einschränkungen noch verhältnismäßig sind. Umfragen, die ein paar Tage später publik werden, zeigen zwar, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen die drastischen Maßnahmen begrüßt, doch vielerorts stoßen Menschen an ihre Grenzen.
An Alltag ist auch in der Wirtschaft noch nicht zu denken.
Momentan werde ich nachts wach und der erste Gedanke ist, wie geht's weiter? Vor allen Dingen, wie geht's auch weiter danach?
Ähnliche Sorgen hat Gastronom Thomas Demske. Der 36-Jährige steht fast wie gewohnt hinter seiner Theke im Batz. Doch statt Bier zu zapfen, schüttet er es weg.
Das läuft ab, das habe ich auch gerade wunderbar entsorgt und im Waschbecken. Ja, wir gehen davon aus, dass wir 500, 600 Liter entsorgen müssen. Allein Altbier.
Es kam dann doch schlimmer als erhofft. Sein Restaurant ist erst einmal geschlossen. Alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.
Ja, wir stehen bei Null Einnahmen. Gerade seit fast 2 Wochen und realistisch betrachtet wird das wahrscheinlich noch 2 Monate so weitergehen.
Sagt Demske und blickt etwas ratlos auf den leeren Gastraum.
Abhilfe sollen Rettungsschirme nicht gekannten Ausmaßes bringen. Die Zahlen mit all den Nullen purzeln nur so durch die Republik.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der Bundestag beschließt einen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro sowie einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit dem Volumen von bis zu 600 Milliarden Euro. Länder wie NRW und Bayern ergänzen. Allein die Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmer und Soloselbstständige wird in den ersten 3 Tagen nach Inkrafttreten in NRW mehr als 200.000 Mal beantragt und oft innerhalb von nur einem Tag bewilligt. Auch Hotelier Lai und Gastronom Demske sind unter den Empfängern. Dennoch werden nun die ersten kritischen Stimmen lauter. Während in Nordrhein-Westfalen die erste Individualverfassungsbeschwerde gegen die nordrhein-westfälische Corona-Schutzverordnung aus formalen Gründen erfolglos war, ist für Baden-Württemberg die Normenkontrollklage einer Fachanwältin für Medizinrecht gegen die Corona-Verordnung angekündigt. In Berlin löst das allgemeine Verbot von Gottesdiensten juristischen Widerstand aus.
Ich bin an diesem Tage froh, dass ich kein Jurist bin, weil ich das Gefühl habe, wir haben im Moment ganz wichtige Fragen zu klären. Es geht um Leben und Tod.
Entgegnet Herbert Reul, Nordrhein-Westfalens Innenminister, diesen Entwicklungen.
Ich wette, wenn das alles vorbei ist und es wieder gut geht, wird es wahrscheinlich noch viele kluge Leute geben, die uns dann genau sagen, an welcher Stelle wer von welchen Ministern wo vielleicht irgendwie vorschnell, zu schnell, nicht 180%ig genau exakt gehandelt hat. Ich kann Ihnen nur sagen, die Sorgen habe ich nicht. Ich habe die Sorgen, dass wir, die wir jetzt in der Pflicht sind, alles tun, um zu verhindern, dass die Epidemie sich weiter ausbreitet.
Trotzdem, mittlerweile diskutieren auch einzelne Bundesländer über die Exit-Strategien. In NRW soll ein Expertenrat entsprechende Leitlinien erarbeiten. In ihm sitzen Unternehmer, Ethiker, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler und beraten Ministerpräsident Laschet.
Wir schaffen Unsicherheiten und vernichten auch Wohlstand, Werte und Existenzen. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Wir sagen am Ende, ja, das ist jetzt erforderlich in der Abwägung. Aber wir müssen trotzdem immer auch nachdenken, wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus.
Eine Stimme im NRW-Expertenrat, Professor Hendrik Streeck. Der Virologe des Universitätsklinikums Bonn arbeitet aktuell an einer Studie im deutschen Corona-Brennpunkt Heinsberg. Untergebracht in einer leerstehenden Förderschule in Gangelt wurden 1000 willkürlich ausgewählte Probanden getestet, Blutproben und Rachenabstriche entnommen, Türklinken abgestrichen, die Oberfläche der Handys abgewischt.
Der Landkreis Heinsberg ist eine Chance. Es ist eine Chance für den Rest von Deutschland, Informationen zu sammeln und praktische Hinweise zu geben, wie man in der Zukunft mit der SARS-CoV-2 umgehen kann und wie wir am besten eine Eindämmung weiterhin erreichen, ohne dass das Leben in den nächsten Jahren zum Erliegen kommt.
Und dafür eignet sich der Landkreis Heinsberg eben am besten. Denn, so Landrat Pusch,
wenn jemand in Deutschland weiß, was es heißt, mit dem Coronavirus zu leben, dann sind es, glaube ich, die Menschen bei mir im Kreis Heinsberg. Denn seit über 4 Wochen, seit diesem Karnevalsdienstag, müssen meine Mitbürger, müssen wir alle, aber auch ich selber, ich lebe ja mitten unter diesen Menschen, damit leben. Wir haben viele Wechselbäder der Gefühle durchlebt.
Wechselbäder, die gerade jetzt, an den Ostertagen, noch einmal besonders zu spüren sind.
Das war der Hintergrund. Chronologie der Pandemie. 1 Monat nach den ersten Corona-Todesfällen in Deutschland. Eine Sendung von Vivien Leue und Moritz Küpper. Redaktion Bastian Rudde.